Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier.
Ich bin Altfried Rempe, Pastoralreferent und freier Mitarbeiter bei Himmelwärts und erdverbunden und finde, am Geburtstagsfest der Kirche, also an Pfingsten, sollten wir mal wieder darüber nachdenken, welche Kirche denn da eigentlich geboren ist und welche Rolle bei ihrer Geburt und bei der weiteren Entwicklung und Geschichte der Heilige Geist gespielt hat oder noch spielt. Muss auch deswegen besprochen werden, immer wieder mal, weil sich eine Frage stellt und immer drängender stellen wird: Kann Kirche endlich auch in den modernen demokratischen Gesellschaften von heute ankommen? Gerade noch rechtzeitig hoffentlich, bevor autoritäre und autokratische Regierungs- und Staatsmodelle sich fast überall durchsetzen könnten. Kirche sein und bleiben und der Welt dienen und vielleicht sogar als schönes Vorbild für eine noch bessere Staatsform. Menschlicher, gerechter, friedlicher und das alles auch, weil geistlicher. Auch wenn viele in Rom das eher zurückweisen würden, gerade hat die katholische Kirche in einem, wenn auch nur kurzen, demokratischen Prozess einen neuen Papst gefunden, von dem viele viel erwarten oder sogar noch mehr erhoffen für Kirche und Welt. Na gut, demokratisch würde ja heißen, das Gottesvolk hätte gewählt. Aber immerhin 132 Mann haben abgestimmt, 4 oder 5 Mal, bis Robert Kardinal Prevost genügend Stimmen beisammen hatte. Also wenigstens ein Element von Demokratie hat da mitgespielt, freie und geheime Wahl, wenn auch noch keine Volkswahl oder Synodenwahl, alles ohne Demoskopie und Nachwahlbefragung und Prognosegedöns. Einfach nur weißer Rauch. Habemus Papam und Urbi et Orbi. Aber immerhin könnte man sagen, demokratisch nach oben noch weit offen. Apropos nach oben. Ein bisschen entwickelt hat sich ja schon die ganz, ganz frühe Kirche. Kurz nach der Himmelfahrt, noch vor Pfingsten, erzählt es die Apostelgeschichte so. Judas war als einer der 12 engsten Jünger ja nun ausgefallen und diese Lücke wollten sie schließen, wollten die 12 als Bild der 12 Israelstämme wiederherstellen. Sie suchen Josef und Matthias aus, schreiben ihre Namen auf Tontäfelchen und tun die in eine Schale. Dann beten sie um den Beistand des Geistes und ziehen schließlich den Namen Matthias aus der Lostrommel. Ganz und gar wirkt da nur der Heilige Geist. Wer es Glück oder Zufall nennt, könnte wohl falsch liegen, jedenfalls in biblischer Perspektive. Dann kam Pfingsten und der Heilige Geist für alle. Überraschend schnell und ziemlich stark wächst danach die Gemeinde der Jesusleute heran. Seht, wie sie einander lieben, hat es geheißen. Aber wo Menschen zusammen sind, kann es auch immer mal zu Meinungsverschiedenheiten kommen oder sogar zu offenem Streit, so auch in der frühen Gemeinde, inzwischen weit verbreitet in Israel und rundum. Es geht um die Frage, ob sogenannte Heidinnen und Heiden getauft werden dürfen oder ob sie erst den jüdischen Glauben annehmen müssen, inklusive Beschneidung für die Männer. Fanden jedenfalls die Christenleute ganz klar, die aus dem Judentum zur Jesusbewegung gekommen waren. Das wäre aber wohl ein zentrales Hindernis geworden für das weltweite Wachstum der bisherigen jüdischen Sekte. Ganz abgesehen davon, dass der Christusglaube und die Gottesgnade doch eigentlich gratis sein sollten, bedingungslos, reines Geschenk, ohne menschliche Gegenleistung. Entschieden haben sie das im sogenannten Apostelkonzil, einem Meeting der Apostel und der Ältesten in Jerusalem, zusammen mit der ganzen Gemeinde, heißt es ausdrücklich. Zunächst gibt es Streitgespräche. Dann berichten die ersten Missionare, Petrus, Paulus, Barnabas, über ihre Erfahrungen. Die hatten sich von Gott selbst beauftragt gesehen, auch nicht jüdische Menschen zu taufen, die an Jesus den Messias glauben und sich dem Weg anschließen wollen. Und schließlich finden sich auch noch biblische Belege dafür, dass das richtig ist. Die Gnade des Christwerdens und damit der Taufe ist für jede und jeden da, ohne weitere Bedingungen oder gar Beschneidungen. Ob sie dann abgestimmt haben oder ob es eine Konsensentscheidung war, ob mit oder ohne Abstimmung, also interessant auch für die heutige Debatte über Demokratie in der Kirche, ist die Botschaft, die dann an die Gemeinden rausgeht. Der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, heißt es da. Und das macht Fenster und Türen weit auf, damit sich die erst noch kleine Gemeinde zur großen Kirche entwickeln kann, verbreitet in der ganzen damals bekannten Welt rund um das Mittelmeer und in ganz Europa und Nordafrika, vielleicht sogar schon bis nach Indien hinaus. Demokratie? Beratung und Beschluss also mit allen oder fast allen, vielleicht auch demokratische Abstimmung einerseits und Heiliger Geist andererseits. Für die biblische Zeit ist das offenbar kein Widerspruch, eigentlich auch kein einerseits-andererseits, gehört irgendwie zusammen, aus gläubiger Sicht jedenfalls. Schon deswegen, weil da ja lauter Geistbegabte miteinander gerungen und gebetet und so zur Entscheidung gefunden haben. Großer Zeitsprung in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ein Sprung also über eine Kirchengeschichte hinweg, in der jedenfalls die römisch-katholische Kirche immer monarchistischer geworden war, geführt von reiner Unfehlbarkeit, in ausdrücklicher Distanz oder auch in Feindschaft zu Demokratie in jeder Form. Auch das Konklave zur Papstwahl war da kein Gegenbeweis. Da bestimmten die Kirchenfürsten den neuen Oberfürsten und setzten dem Volk den als Papst vor, Gaudium Manium. Im Grunde gebrochen hat diese Monarchie Johannes der 23. mit seiner Wahnsinnsidee, ein Konzil einzuberufen aus Tausenden von Bischöfen und mit denen gemeinsam über die Kirche und ihre Zukunft zu beraten. Die Monarchisten in Rom und weltweit, die waren erstmal fassungslos. Die Kurie hat schnell noch versucht, die bedrohliche Entwicklung einzufangen, haben Papiere geschrieben und dem Konzil vorgelegt, die festschreiben sollten, dass alles so bleibt wie schon immer oder spätestens seit dem Ersten Vatikanum. Kurz alle mal nach Rom kommen, in einer guten Woche sollte das doch alles beschlossen und vorbei sein, hätten sie sich gewünscht. Dass Papst Johannes zur Eröffnung des ersten Plenums seine Träger anhalten ließ, von seinem Tragethronsessel herunterkletterte und zu Fuß durch den Petersdom zog, das war schon aufsehenerregend und ein deutliches Signal einer neuen Zeit. Ein echtes Wunder war dann aber, dass die Versammlung die Kurienvorlagen in die Tonne getreten hat und ganz neu über die Kirche nachdenken wollte, gern auch in monatelangen Sitzungen, über mehrere Jahre verteilt, auch über den Tod des Papstes und die Wahl eines Neuen hinweg. Und ein Stück mehr demokratisches Verhalten nach fast 2000 Jahren. Die Bischöfe aus der ganzen Welt haben beraten und abgestimmt und beschlossen. Und trotzdem oder dennoch oder vielleicht ja auch ganz ohne Widerspruch heißt es etwa im dogmatischen Beschluss über die Kirche in Lumen Gentium, es ist der dringende Wunsch dieser im Heiligen Geist versammelten Heiligen Synode, alle Menschen zu erleuchten. Und ein bisschen weiter sagen sie nochmal über den Gottesgeist, er führt die Kirche in alle Wahrheit ein, eint sie in Gemeinschaft und Dienstleistung, bereitet und lenkt sie durch die verschiedenen hierarchischen und charismatischen Gaben. Und wie Gottes Geistkraft die Kirche lenkt, beschreibt das Konzil dann in Gaudium et Spes, in der Konstitution über die Kirche in der Welt von heute. Zitat: Im Glauben daran, dass es vom Geist des Herrn geführt wird, bemüht sich das Volk Gottes in den Ereignissen, Bedürfnissen und Wünschen, die es zusammen mit den übrigen Menschen unserer Zeit teilt, zu unterscheiden, was darin wahre Zeichen der Gegenwart oder der Absicht Gottes sind. Immer noch keine Rede von Demokratie und Volksentscheidungen und Wahlen. Aber der monarchisch-autokratische Anspruch, den viele in der Kirche hatten und leider auch heute noch manchmal zu haben scheinen, dieser Anspruch ist eigentlich dahin. Final erledigt hat ihn erst im letzten Jahr eigentlich Papst Franziskus. Er hätte, wie bisher üblich, die Beschlüsse und Papiere der Weltsynode entgegennehmen können und hätte sie dann im stillen Kämmerlein und mit der Kurie irgendwie zusammenfassen und irgendwann veröffentlichen können. So hatte er es noch mit der Amazonas-Synode getan, zur Enttäuschung vieler Bischöfe und anderer Christenmenschen in Lateinamerika, veröffentlicht mit großen Lücken, etwa zu einer neuen Form der Gemeindeleitung oder zur Priesterweihe für bewährte Nicht-Zölibatäre, kaum was gesagt. Überraschung? Im letzten Plenum der Weltsynode 2024 erklärt Papst Franziskus öffentlich und feierlich, dass er alle Beschlüsse und Ergebnisse der Synode annimmt und in Kraft setzt. Sofort. Als hätte er vom Trierer Bischof Stephan gelernt, der es am Ende der Bistumssynode genau so gemacht hatte, alle Papiere inklusive Anhänge entgegengenommen und unterschrieben. Schon klar, wirkliche Demokratie geht viel weiter. Aber alle oder wenigstens viele waren doch so auch schon beteiligt, hatten mitberaten, gegengeredet oder zugestimmt, weniger oder mehr gefordert, neu formuliert und wieder verworfen, erste, zweite, dritte Lesung gehabt und schließlich abgestimmt. Wobei, und das unterscheidet diese Art von Beteiligung des Gottesvolkes dann doch von normalen anderen Beratungs- und Beschlussverfahren, zum Beispiel in Parlamenten oder bei Volksentscheiden, bei der Weltsynode wie auch bei unserer Bistumssynode haben sie auch immer gemeinsam gebetet und Gottesdienst gefeiert, haben zumindest versucht, auch in der Beratung auf Gottes Geist zu hören und dessen Kraft zu spüren und sie in Debatten und Kontroversen einfließen zu lassen. Konsens oder Einigkeit waren dabei immer auch ein Zeichen und immer nur ein Zeichen, dass da tatsächlich dieser Geist am Wirken war. Mehr jedenfalls als menschlich praktische Wünsche und Meinungen oder egoistische oder klerikale, war schon immer so Haltungen. Ja, da haben geistbegabte Männer und Frauen miteinander auf die Zeichen der Zeit geschaut und gehört. Haben sie mit den Glaubenserfahrungen verglichen, die wir aus der Bibel und aus der Tradition kennen, und gebetet und debattiert, nochmal drüber geschlafen, neu formuliert, was das alles für den weiteren Weg der Kirche bedeutet und wie sie ihren Dienst für die Welt heute besser wahrnehmen kann. Daraus sind dann Texte geworden und die haben sie beraten und beschlossen, immer auch demokratisch und mit Mehrheiten und so, dass auch die mitgehen konnten und können, deren Meinungen und Wünsche und Vorstellungen abgelehnt worden waren. So ein gemeinsamer Prozess kennt ja keine Sieger und Verlierer. Es kann eigentlich nur um gute und noch bessere Lösungen gehen. Und eben darum, dass der gleiche Gottesgeist, in dem da alle zusammen gearbeitet, zusammen gebetet und miteinander beraten haben, dass der Geist Jesu Christi gehört wird und weiter wirken kann. Ich glaube, das ist gelungen, mehr oder weniger gut vielleicht, aber im Ansatz und sicher noch ausbaufähig, demokratisch. Und das finde ich, wenn schon keinen Beweis, das finde ich dann doch einen wichtigen Hinweis darauf, dass auch unsere Kirche ruhig mehr Demokratie wagen darf und sollte. In allen Sachfragen sowieso. Und auch wenn es um Personal geht, um den neuen Pfarrer vor Ort, um einen neuen Bischof oder irgendwann mal um einen neuen Papst. Der Heilige Geist wird schon wehen oder feurig herabkommen. Angekommen sollte er schon sein, bei allen Getauften und Gefirmten. Gottes Geistkraft wird sich schon durchsetzen, wenn es um die heute wichtigen Fragen geht. Es geht ja um viel mehr als nur um die Kirche. Die hat da zu sein für die ganze Welt, heute und morgen. Sie hat den Menschen zu dienen, denen, die in ihr zusammen sind und den vielen anderen auch. Allen und den Armen und Bedrängten nochmal ganz besonders. So jedenfalls verstehe ich die gute Nachricht, die Jesus gelebt und verkündet hat und die am Pfingstfest nochmal brennend angekommen sein sollte bei den Jüngerinnen und Jüngern von damals und hoffentlich bei denen heute und morgen und immer.
Himmelwärts und erdverbunden. Schreibt uns unter podcast@bistum-trier.de.